Hallo und herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tobi und mit mir begrüßt euch Flo.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Knowledge, diesmal zum Thema Demografie. Bei uns heute zu Gast aus Rostock, Gabriele Dobelhammer. Sie ist Professorin für empirische Methoden in den Sozialwissenschaften und Demografie an der Uni Rostock, Abteilungsleiterin der Abteilung Demografie am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankung in Bonn, Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und war von 2016 bis 2022 Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Demografie. Frau Dobelhammer, schön, dass Sie da sind und wir freuen uns auf das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Frau Dobelhammer, auch ein herzliches Willkommen meinerseits. Und wir wollen erstmal einsteigen mit einer kurzen Klärung des Begriffs der Demografie. Was ist denn eigentlich die Demografie und was sind eigentlich die Aufgaben von Demografie? Können Sie das kurz umreißen?
Ja, ganz kurz gesagt ist die Demografie die Wissenschaft von der Entwicklung von Bevölkerungen. Und die einfachste Art, wie man Bevölkerungen beschreiben kann, das sind einfach strukturelle Merkmale nach Alter und Geschlecht. Und über die Zeit sind dann immer mehr Merkmale dazugekommen, wie Bildung, wie Einkommen. Und Demografen beschäftigen sich eben damit, wie ist momentan die Bevölkerung im Hinblick auf diese strukturellen Merkmale und wie wird sie sich in Zukunft entwickeln. Ja, und wenn man fragt, na, wie wird sich in Zukunft entwickeln, dann muss man bedenken, dass es drei demografische Prozesse gibt, über die sich eine Bevölkerung verändern kann. Das ist einmal die Sterblichkeit, einmal die Fertilität und einmal die Migration und Demografen. Also was macht die Demografie? Die untersucht eben Einflussfaktoren auf Sterblichkeit, auf Fertilität und eben auch auf Migration.
Frau Dobelhammer, eine Frage haben wir jetzt unterschlagen. Diejenigen, die uns öfter hören, wissen, welche gemeint ist. Eigentlich fragen wir unsere Gäste immer gleich zu Beginn, wo wir sie heute eigentlich angetroffen hätten und wie so ein typischer Arbeitsalltag in ihrem Umfeld aussieht. Vielleicht wären Sie so freundlich, uns einmal mit auf die Reise zu nehmen und einen kurzen Einblick in den Ihren zu geben.
Ja, also normalerweise hätten Sie mich angetroffen, wahrscheinlich im Büro, vom Computer. Und das ist so auch der typische Arbeitstag. Demografen arbeiten vor allem mit Zahlen, mit Daten und Zahlen. Ja, das machen wir eigentlich von der Früh bis am Abend. Wir bearbeiten die Zahlen und wir interpretieren diese Zahlen und versuchen daraus Rückschlüsse zu ziehen.
Wenn Sie jetzt davon sprechen, dass Sie Zahlen bearbeiten, interpretieren, welches sind denn so die wichtigsten Zahlen beziehungsweise die wichtigsten Größen, mit denen Sie in der Demografie arbeiten. Kann man das so sagen?
Ja, es gibt ja diese drei demografischen Prozesse und für jede, und dann gibt es noch diese Zahlen im Hinblick auf die Bevölkerung insgesamt. Ne? Eine ganz wichtige Zahl ist einfach die Bevölkerungsgröße nach Alter und Geschlecht, jetzt sei es für Deutschland, sei es weltweit. Werden die Bevölkerungszahlen weiter ansteigen oder nicht? Wann wird das Maximum erreicht werden? Das ist eine ganz wichtige Zahl. Wenn man noch zur Bevölkerungsstruktur kommt, ist eine andere ganz wichtige Zahl, ist ein anderes ganz wichtiges Maß, das Verhältnis von älteren und jüngeren Menschen, wie sich das entwickelt in der Zukunft oder wie es sich eben gerade darstellt. Das wäre mal diese zwei wichtigen Maßzahlen für um aktuell eine Bevölkerung zu beschreiben. Und dann, wenn wir zu den drei demografischen Prozessen kommen, die Sterblichkeit, dann ist eine ganz wichtige Maßzahl die Lebenserwartung, sei es jetzt die Periodenlebenserwartung oder die Kohortenlebenserwartung. Kommen wir zur Fertilität, dann ist die Fertilitätsrate, die durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau, eine ganz wichtige Maßzahl und kommen wir zur Migration, dann wären es die Fort- oder die Zuzüge, die hier wichtige Maßzahlen darstellen.
Wenn Sie jetzt davon sprechen, also von diesen verschiedenen Faktoren und den Daten, die diesen zugrunde liegen, würde mich natürlich interessieren, was machen denn in diesem Zusammenhang eigentlich gute Daten aus, die Ihnen auch eben eine gute Interpretation ermöglichen? Und welche Stolpersteine, Hürden sehen Sie vielleicht auch manchmal in Daten, mit denen Sie dann arbeiten?
Ja, also Demografen bevorzugen, mit Bevölkerungsdaten zu arbeiten. Am liebsten haben wir Daten, die wirklich die gesamte Bevölkerung abbilden und keine Surveys, keine Stichproben. Und jetzt gibt es für bestimmte Daten, also für bestimmte Prozesse gibt es solche Bevölkerungsdaten und für andere gibt es sie nicht. Gute Daten sind natürlich solche, die möglichst wenigen Bias drinnen haben, also wirklich die Bevölkerung repräsentativ abbilden und auch tatsächlich das abbilden, was wir denken, dass sie abbilden sollen. Also zum Beispiel Fertilität, wie viele Kinder hat im Durchschnitt eine Frau, dass das auch tatsächlich dann so abgebildet wird und nicht, dass zum Beispiel Kinder im Haushalt abgebildet werden. Ja, ein Beispiel, das häufig vorkommt und ein Problem in Deutschland ist. Also wir möchten gern große Datenmengen haben, repräsentativ haben. Optimalerweise sollten es auch noch Längsschnittdaten dann sein. Das heißt, der Himmel oder die bevorzugten Länder für Demografen sind die skandinavischen Länder, wo es ja Bevölkerungsregister gibt. Und da haben wir dann eben bevölkerungsweite Längsschnittdaten, die für die Forschung verwendet werden können. Aber wir haben natürlich auch in Deutschland so Daten wie zum Beispiel die Daten der Rentenversicherung oder Daten der gesetzlichen Krankenkassen, die auch also für Demografen ganz besonders interessant sind, ihre Probleme haben, aber eben auch große Vorteile haben.
Nun ist ja der Umgang mit demografischem Datenmaterial immer auch ein bisschen, Sie haben das ja gerade angerissen, ein Blick in die Zukunft. Das ist ja dann vor allen Dingen für politische Akteure interessant, um zu sehen, wie gehen wir mit Zukunftsherausforderungen einer alternden Gesellschaft um und welche Handlungsspielräume ergeben sich auch aus diesen Erkenntnissen. Und jetzt trifft man in diesem Zusammenhang ja auch öfter auf bestimmte Begriffe. Ganz konkret meine ich zum Beispiel die beiden Begriffe Prognose und Vorausberechnung. Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen auf die richtige Spur führen. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und wenn ja, was ist damit eigentlich konkret jeweils gemeint?
Also wir Demografen, wir sehen da gar nicht so einen großen Unterschied, weil uns von vornherein klar ist, dass alles nur eine Vorausberechnung sein kann und nie eine Prognose. Wir sind ja keine Seher, die in die Zukunft sehen können, wie sich das Leben in Zukunft entwickeln wird und dann sagen, so wird's, sondern wir machen diese Wenn-Dann-Annahmen und wir verwenden dann Prognosen oder Fortschreibungen. Wir verwenden das immer als Synonyme, wobei wir einfach immer an Fortschreibungen denken. Und die Idee dahinter ist, dass wir sagen, okay, wenn so etwas in Zukunft, also wenn die Menschen nach wie vor rauchen, die nächsten 20, 30 Jahren und sich am Rauchverhalten nichts ändern wird, dann wird sich die Lebenserwartung eben auch nicht so viel weiter verändern. Und dann würde das für die Zukunft bedeuten, wenn man das jetzt umrechnet auf die Bevölkerung, dass so und so viele Menschen dann hier vor Ort wären. Und wenn sie aber ihr Verhalten ändern, dann würde auch eine andere Anzahl rauskommen. Und das heißt, wir erstellen Szenarien und sagen, wenn die Kinderzahl nicht zurückgeht oder nicht ansteigt, dann wird es so viele Menschen geben, ändert sich das Verhalten, dann kommt es zu einer anderen Anzahl. Wir sagen auch, was wir denken, dass wahrscheinlicher ist bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also wir sagen dann schon, dass wir es unwahrscheinlich finden, dass die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau in Deutschland über 2 ansteigen wird bis zum Jahre 2050. Dann, das sagen wir schon. Aber wir sagen nicht, wie unwahrscheinlich wir das halten, sondern wir würden dann ein Szenario ausrechnen und sagen, dann kämen eben so viele Leute raus. Aber das würde nicht bedeuten, dass tatsächlich im Jahre 2050 diese Personenzahl dann in Deutschland zum Beispiel sein sollte oder weltweit sich tatsächlich dann so realisieren würde. Ja.
Welches würden Sie denn für ein wahrscheinliches Szenario halten? Also was wissen wir denn eigentlich über den demografischen Wandel und was glauben Sie, wohin es in den nächsten 20, 30, 50 Jahren gehen wird?
In Deutschland?
In Deutschland, genau.
In Deutschland, okay. In Deutschland. Ja, da kommt man schon dazu, zu dieser nächsten Fragestellung, der sich Demografen auch widmen. Damit wir das beantworten können, müssen wir uns ja irgendwie ein paar Gedanken machen über die Einflussfaktoren der Fertilität. Ja. Warum bekommen Männer und Frauen Kinder und warum bekommen sie keine Kinder und wann bekommen sie die und was sind die Einflussfaktoren dafür? Das ist also eine zweite Fragestellung der Einflussfaktoren der Fertilität oder der Sterblichkeit. Ja, und nehmen wir das Beispiel mit Fertilität, da gibt es jetzt natürlich eine Menge von Einflussfaktoren, wann genau die erste Geburt stattfindet, ob es einen Übergang zur zweiten Geburt gibt. Und das ist nicht einfach nur von einem Faktor abhängig, das ist multifaktoriell. Das Problem ist, dass wir oft in Deutschland die Daten auch gar nicht haben, um das wirklich dann so abbilden zu können oder empirisch so analysieren zu können, sodass hier tatsächlich die Einschätzungen dann oft weit auseinandergehen von den einzelnen Faktoren, wie die dazu führen würden, dass sie die Fertilität ändern. Ich kann hier jetzt nur mal meine persönliche Meinung sagen.
Gerne, ja.
Bei der Fertilität bin ich auch gerade nicht die Expertin, ich bin mehr die in Richtung Sterblichkeit. Aber was die Fertilität betrifft, denke ich, dass sie in den nächsten Jahrzehnten vielleicht etwas ansteigen wird, aber nicht auf ein sehr hohes Niveau, wenn sich an all diesen Grundlagen nichts stark ändert, wie Versorgung der Kinder, Kinderbetreuung, die Problematik von der Erwerbstätigkeit von Frauen und vor allem Müttern. Wenn sie da nicht viel ändert, dann ändert sich auch an der Fertilitätsrate nicht viel.
Da hätte ich dann auch gleich eine Frage zu, von der ich ehrlicherweise zugeben muss, dass wir sie nicht auf dem Vorbereitungszettel haben und demzufolge dürfte sie Ihnen, Frau Dobelhammer, auch unbekannt sein. Ich möchte sie dennoch gerne an Sie richten. Nun ist es ja traditionsgemäß ziemlich schwierig, eine angemessene Vorstellung von der Zukunft zu haben, auch wenn es in Teilen die eigene ist. Ich denke, eine Frage, die da für viele eine Rolle spielt, ist zum Beispiel die danach, wie schaffen wir es auch zukünftig weiter, stabile Renten zu erwirtschaften und älteren Menschen ein würdevolles Leben im Alter zu gewährleisten. Keine Sorge, die Frage will ich jetzt nicht an Sie weitergeben. Aber dennoch interessiert mich natürlich, etwas überspitzt gesagt, lohnt es sich denn überhaupt für uns, so alt zu werden? Und werden wir in 30, 40 oder 50 Jahren auf eine Altersgesellschaft schauen, in der gutes Leben im Alter auch tatsächlich möglich ist, wenn man das heute schon so beantworten kann?
Ja, ich glaube, da stellt sich erstmal die Frage, schauen wir uns da die jungen Menschen an oder schauen wir uns die alten Menschen an, die wir fragen, für wen es noch lebenswert sein soll? Denn so wie die sozialen Sicherungssysteme momentan aufgebaut sind, muss ja eine große Last von den jungen Menschen getragen werden, die älteren Menschen hier auch tatsächlich abzusichern. Schauen wir uns die alten Menschen an, dann stellt sich die Frage, des Lebenswerten eher in die Richtung, na, wie gesund werden sie sein, wie fit werden sie sein, wie kognitiv fähig werden sie noch sein, können sie noch können und wollen sie in der Gesellschaft noch mitmachen? Ich denke, das sind hier die vorherrschenden Fragen. Und also als Demografin kann ich hier Entwarnung geben. Es sieht ja in der bei steigender Lebenserwartung seit 140 Jahren, wissen wir aber auch in den letzten 20, 30 Jahren, dass in vielen Bereichen der Gesundheit auch die Gesundheit immer mehr sich ausbreitet in ein höheres Lebensalter, sodass also die Chancen tatsächlich ganz gut sind, dass man nicht nur länger lebt, sondern auch tatsächlich länger gesünder lebt und auch kognitiv fit lebt und selber eigentlich auch ganz viel dazu beitragen kann, dass das so ist, ja.
Das stimmt ja dann in der Tat hoffnungsfroh. Vielen Dank, dass Sie sich auf den kleinen Exkurs eingelassen haben. Das führt mich noch zu einer weiteren Frage. Sie haben ja gerade einige wichtige Aspekte angesprochen, die eben mit der Demografie und der demografischen Gesellschaftsentwicklung im Zusammenhang stehen. Was mich interessieren würde, gibt es denn auch Sprachrohre, über die diese Informationen dann an die relevanten Player gerichtet werden können? Also zum Beispiel an die Politik oder andere Empfängerinnen und Empfänger?
Also es gibt ja das Bundesinstitut für Bevölkerungswissenschaften, das ist ja dem Innenministerium untergeordnet, das ja eine ganz wichtige Aufgabe auch hat in Beratung, im Bereich der Beratung der Politik. Gibt es nicht nur das, es gibt auch andere Thinktanks sozusagen, Population Europe zum Beispiel, ein Verbund von allen europäischen demografischen Institutionen, die sich auch immer wieder gerade sehr politikrelevanten Fragen widmen und dann Policy Briefs rausbringen, für die EU Policy Briefs rausbringen. Also es gibt da verschiedenste Sprachrohre, wo das Wissen aus der Demografie dann tatsächlich versucht wird zu übermitteln an die Politik, an den Entscheider in der Öffentlichkeit. Und ich denke, da können wirklich Demografen auch sehr, sehr viel beitragen. Einfach dadurch, dass sie eben sehr quantitativ empirisch orientiert sind und dadurch vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal so, ein bisschen mehr abwägender und nicht so sehr gleich in eine Richtung argumentieren, sondern ein bisschen mehr abwägender in den verschiedenen Möglichkeiten, die sich für die Zukunft dann darstellen. Und ja, außerdem sind wir sehr gut in Prognosen, in Fortschreibungen, so dass wir können auch gut das umsetzen, was denn das für die Zukunft bedeuten würde, wenn etwas eintrifft.
Frau Dobelhammer, da würde ich Ihnen gerne eine ein bisschen persönliche Frage dazu stellen. Und zwar bekommt man ja manchmal den Eindruck, wenn man die Nachrichten liest oder schaut, dass bestimmte demografische Entwicklungen scheinbar plötzlich da sind oder plötzlich wahrgenommen werden von zentralen Akteuren. Ich denke da jetzt so an den Fachkräftemangel. Das sind ja Konsequenzen aus demografischen Entwicklungen, die man schon früher hat absehen können. Frustriert es Sie eigentlich manchmal, wenn Sie denken, Mensch, darauf haben wir schon vor Jahren hingewiesen auf bestimmte Entwicklungen oder wir weisen gerade auf etwas hin und es wird nicht gesehen oder nichts gemacht?
Ja, ich glaube, das ist in ganz vielen Politikbereichen so, oder? Dass diese Zeitspannen, die ein demografisches Phänomen mit sich bringt, irgendwie nicht zusammenpasst mit den Zeitspannen, die so in der Politik relevant sind. Die Bevölkerungsalterung und die Problematiken mit der Rente, das war schon in den 80er Jahren unter Demografen bekannt. Das hat halt dann nochmal 20 Jahre gedauert, bis es in die Politik gekommen ist. Wir haben, würde ich sagen, das Gleiche jetzt, was den Klimawandel betrifft und Demografen sehen und Epidemiologen sehen schon lange die Übersterblichkeit in den Hitzemonaten, die auftritt. Und das wird halt jetzt in den nächsten 15 Jahren wird das auch immer in der Politik klarer werden. Also das sind halt so Prozesse, die sich über längere Zeiträume dahinstrecken. Man kann sich immer damit trösten, dass man sagen kann, okay, früher oder später, die Leute werden schon merken. Aber es ist im Endeffekt schon wirklich so, oder? Hm. Man sagt sich das oft, ne? Sie brauchen ein bisschen länger, aber sie werden schon merken.
Frau Dobelhammer, zu dem anderen Punkt, den Sie eben angesprochen hatten, zum demografischen Wandel und auch der positiven Nachricht der Lebenserwartung und auch der gesunden Jahre, wollte ich fragen, Sie hatten eingangs erwähnt, dass die Datenlage ja gar nicht immer so ideal ist, wie Sie sich eigentlich natürlich wünschen würden. Da würde mich interessieren, gibt es denn für diese Aussagen bestimmte blinde Flecken? Also ich denke an Gruppen, die schlecht erreicht werden. Also gibt es bestimmte Gruppen, die vielleicht gar nicht gut erfasst werden in bevölkerungsstatistischen Erhebungen?
Also es ist so, dass Deutschland da wirklich hinten ist. Das muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Und zwar, es gibt, und das ist gar nicht eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte kleine Gruppe, denken wir an die sozialen Unterschiede in der Sterblichkeit. Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa, dass diese Daten auf Bevölkerungsbasis nicht zur Verfügung hat. Wir können uns das schätzen über Surveys, zum Beispiel das sozioökonomische Panel. Aber da wissen wir alle, da wird Sterblichkeit unterschätzt. Also das ist nicht wirklich eine handfeste Zahl, was man hier dann rausschätzen kann. Aber es gibt keine Sterberegister, wo zum Beispiel drinnen steht, was die Personen für eine Bildung hatten, die gestorben sind. Man kann die gestorbenen Daten nicht linken mit der Volkszählung des vorhergehenden Jahres. Also mir ist es unverständlich, warum das in Deutschland nicht möglich ist. Das ist rein der politische Wille, der hier fehlt. Weiß nicht, warum das so ist, aber hier sind wirklich, und das sind nicht kleine Gruppen, das betrifft ja wirklich alle in einer Zeit, wo es zu einer immer größeren sozialen Spreizung kommt, hat man diese wichtigen Daten in Deutschland einfach nicht zur Verfügung. Wir hatten auch wieder eine Anfrage gestellt an das Innenministerium, dass für die neue Volkszählung dann die Verlinkung mit den gestorbenen Daten für die nächsten 2, 3 Jahre darauf folgend möglich ist, weil dann weiß man aus der Volkszählung, was die für eine Bildung hatten, welches Einkommen sie hatten, welche Haushaltsstruktur sie hatten, und dann kann man das linken mit den gestorbenen Daten und dann kann man das ausrechnen. Und das stimmt dann auch, weil das sind die richtigen Informationen und die gestohlenen Daten sind in Deutschland sehr gut. Also da gibt es kein Problem dann damit und ist nicht möglich, ist wieder nicht erlaubt worden.
Ich weiß, dass das jetzt ein kleiner Bruch ist, aber wir befinden uns ja gerade thematisch in den späten Lebensjahren und das Thema, was ich gerne ansprechen möchte, hat eben auch was mit den späten Lebensjahren zu tun. Ich meine ganz konkret das Thema Demenz. Das ist ja ein Thema, was neben der persönlichen Betroffenheit vieler Menschen in unserer Gesellschaft ja auch vor allen Dingen ein Public Health Thema ist und auch zukünftig noch mehr sein wird. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass Sie auch im Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn tätig sind. Und nun wird dieses Thema ja auch in der Öffentlichkeit mit entsprechender Sorge diskutiert. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Form von Demenz zu entwickeln, massiv mit dem Alter zusammenhängt. Das heißt, je älter eine Person wird, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass sie eine Form von Demenz entwickelt. Frau Dobelhammer, kann man gegenwärtig schon sagen, wovon wir in der Zukunft ausgehen müssen? Also welche Prävalenzzahlen, mit welchem Auftreten verschiedener demenzieller Erkrankungen wir in Zukunft zu rechnen haben?
Also es ist schon so, Demenzerkrankungen ist ja ein Überbegriff über verschiedenste Arten von Erkrankungen, neurodegenerativ oder vaskuläre Demenz. Ne? Diese Demenzerkrankungen, das sind wirklich die neuen Volkskrankheiten im Alter. Ich glaube, es gibt eigentlich, jeder kennt jemanden, der durch eine Demenzerkrankung, an einer Demenzerkrankung leidet oder gelitten hat. Ne? Ja, es gibt gute und es gibt schlechte Nachrichten im Hinblick auf die Demenz. Fangen wir mit der guten Nachricht an. Es ist eindeutig so, dass die Neuerkrankungen, also wir nennen das die Inzidenzen, also die Anzahl der Prozentsatz der Personen, der neu an einer Demenz erkrankt, dass, wenn man das fürs Alter kontrolliert, in die einzelnen Altersgruppen sich das anschaut, dann geht dieser Prozentsatz zurück über die Zeit. Also unter den 80-Jährigen erkranken heute weniger an Demenz neu als noch vor 10 Jahren unter den 80-Jährigen. Ja? Also da sehen wir einen Rückgang. Wir sehen das in Deutschland. Wir haben das anhand der Krankenkassendaten gezeigt. Aber es gibt mindestens 10 internationale Studien, die das ebenfalls zeigen, dass diese Inzidenz, dass die zurückgeht. Ja? Jetzt geht die aber nicht so stark zurück, dass sie das kompensieren könnte, dass immer mehr Menschen in diese höheren Altersgruppen kommen. Also die Anzahl der Demenzerkrankten wird trotzdem steigen in den nächsten Jahrzehnten. Und da gibt es 2 Effekte. Der eine Effekt ist, weil man immer länger lebt, deswegen kommen immer mehr Menschen in diese hohen Altersgruppen, wo man an Demenz erkranken kann. Das ist der eine Effekt und der macht ganz viel aus. Und dann gibt es noch den zweiten Effekt, das sind die Babyboomer. In den nächsten 30 Jahren werden die Babyboomer in diese Altersgruppen kommen, wo man an Demenzen erkrankt. Und dieser Babyboomer-Effekt, der boostet das Ganze nochmal, der boostet die Zahlen, die Demenzzahlen nochmal in die Höhe. Also sagen wir so, für das Individuum selber geht die Wahrscheinlichkeit zurück, dass man im Vergleich zu den Großeltern an einer Demenz erkrankt im Alter von 80 oder 90. Für die Gesellschaft ist es so, dass es einfach immer mehr Demenzerkrankte geben wird.
Lässt sich denn aus Bevölkerungsstatistik herauslesen, welche Risikofaktoren mit einem besonderen Gewicht wirken hinsichtlich der, also gesamtgesellschaftlich hinsichtlich der Ausprägung einer Demenz? Oder ist das zu viel verlangt an die Daten?
Also man muss nochmal sagen, für die, wenn man sagen möchte, wie viel trägt der Anstieg der Lebenserwartung bei an der zukünftigen Anzahl der Demenzerkrankten, kann man sagen, 2/3 ist der Anstieg der Lebenserwartung. Und 1/3 sind die Babyboomer. Dadurch, dass es mehr wird. Ja. Wenn die Inzidenz in etwa gleich bleibt, geht sie zurück, dann kann ein Teil dieses Anstiegs der Lebenserwartung durch den Rückgang der Inzidenz kompensiert werden. Aber diese Kompensation ist nicht so groß, als dass der Anstieg verhindert werden könnte. Wenn das die Frage war. Wenn die Frage aber nach den individuellen Risikofaktoren war,
in der Tat ging es mir um beispielsweise Rauchen, Sport treiben, diese Faktoren, diese individuellen Faktoren.
Dann kommen wir eigentlich in einen Bereich hinein, wo die Demografie schon sehr nahe an die Epidemiologie ranrückt. Und also da gibt es ganz große Überschneidungen, würde ich sagen, zwischen Demografie und Epidemiologie, auch von den Methoden, von den statistischen Methoden, die wir da anwenden. Und dann kann man sagen, also der Rückgang in Zukunft in der Inzidenz, der kommt vor allem daher, dass es immer mehr Menschen mit einer höheren Bildung in den höheren Altersgruppen geben wird. Wir denken, dass momentan der Rückgang der Demenzinzidenz vor allem eben aus diesem Bildungseffekt kommt und nicht so sehr aus anderen Effekten, aus anderen Risikofaktoren. Einfach deswegen, weil die Menschen eine höhere kognitive Reserve haben und damit das Ausbrechen der Demenz im Hinblick auf die Symptome dann länger kompensieren können. Das ist momentan sozusagen State of the Art, was man darüber denkt, warum es zu diesem Rückgang der Inzidenz in der Demenz kommt. Ja, es gibt aber sonst noch eine Menge andere Risikofaktoren, die dazu führen können, dass man eine Demenz bekommt. Rauchen gehört auch dazu. Das Allerwichtigste ist Übergewicht, Diabetes im mittleren Alter. Das ist Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes im mittleren Alter. Das ist ein Freifahrtschein für eine Demenz im Alter von 80. Das kann man sagen. Also alle diese Lebensstilfaktoren, die wir so kennen, die wirken sich dann auch auf das Demenzrisiko aus, ja. Die ersten Plaques kann man schon, wenn man an einer Alzheimer-Demenz erkrankt, da kann man schon mit 30 haben oder früher. Und dann bricht die Erkrankung dann erst im höheren Alter tatsächlich aus, ja.
Wer gerade gut aufgepasst hat, der ist in Ihren Ausführungen, Frau Dobelhammer, vielleicht auf zwei Begriffe gestoßen. Nämlich einmal den Begriff Alterseffekt und auf der anderen Seite den Begriff Kohorteneffekt. Das sind ja zwei statistische Begrifflichkeiten, mit denen man in der Demografieforschung vor allen Dingen auch viel umgeht. Vielleicht können Sie denjenigen unter uns nochmal erklären, was es genau mit diesen Begriffen auf sich hat, die nicht jeden Tag damit Umgang haben.
Ja, also ich glaube, das Beispiel der Demenz ist auch ein gutes Beispiel, an dem man Alters- und Kohorteneffekte erklären kann. Und zwar ein Alterseffekt ist, dass etwas mit dem Alter sich verändert und einfach wahrscheinlicher wird. Und eine Demenz, wie viele andere Erkrankungen, da ist es einfach so, dass mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass man daran erkrankt. Und das ist ein Alterseffekt. Und ein Kohorteneffekt wäre zum Beispiel der Bildungseffekt. Das wäre ein Kohorteneffekt. Denn wir wissen ja, es gab in Deutschland, es gab eine erste Bildungsexpansion, die war so zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gab es die zweite Bildungsexpansion in den 70er Jahren. Und das sind dann so bestimmte Geburtsjahrgänge, Kohorten nennen wir die, die einfach dann davon profitiert haben, dass sie in diesen Jahren geboren sind und dann eben in den Genuss dieser Bildungsexpansionen gekommen sind. Und wenn man davor oder danach geboren ist, hat man halt Pech gehabt, ne? Das ist der Kohorteneffekt. Den Vorteil der besseren Bildung, den wir eben hatten dann ab den 60er, 70er Jahren, der wird dann dazu führen, dass wir im Alter vielleicht eine niedrigere Demenzwahrscheinlichkeit haben, und die davor geboren sind, die haben diesen Vorteil einfach nicht, und damit ist deren Demenzwahrscheinlichkeit dann im Alter höher. Jetzt ist halt das die einzige Frage, die sich dabei stellt, ist, na, bei Demenz mit diesen Korteneffekten, irgendwann einmal wird die Bildung so hoch sein, dass man dann zusätzlich nichts mehr dazu generieren kann. Und wenn das mal so weit ist, dann wird es dann auch keinen Rückgang mehr in der Demenzinzidenz geben, weil dann haben sich diese Kohorteneffekte, da gibt's kein Potenzial dann mehr, ne? Oder ist es, wir denken, es ist ein Kohorteneffekt, aber es könnte tatsächlich auch sein, dass es eigentlich kein Kohorteneffekt ist, sondern ein Alterseffekt. Und dann gibt es unabhängig davon, wenn jemand geboren wird, über die nächsten 10 Jahre, 20, 50, 100 Jahre immer wieder die Möglichkeit, in jedem Alter einfach diese Demenzwahrscheinlichkeit zu reduzieren. Also diese Kohortenbetrachtung ist ganz was Zentrales in der Demografie. Und so richtig machen können wir das eigentlich erst, seitdem wir Längsschnittstudien haben. Da können wir Kohorten uns dann anschauen, Entwicklungen.
Ich würde gern auch jetzt nochmal einen gewissen thematischen Bruch vornehmen. Und zwar weiß ich von Ihnen, dass Sie auch sehr aktuell zum Thema Corona geforscht haben und forschen. Da wollte ich fragen, ob Sie vielleicht kurz Kernergebnisse Ihrer aktuellen Studien mit uns teilen können. Beziehungsweise ja, kurz erläutern, was eigentlich, wie Ihre Studie aussah, und dann die Kernergebnisse teilen.
Ja, also Corona hat für Deutschland die eine Problematik, dass wir keine Individualdaten haben, wo wir mehr Informationen haben als Alter und Geschlecht des Erkrankten beziehungsweise des Verstorbenen. Mehr Informationen gibt es nicht. Jetzt haben wir uns überlegt, wie kann man herausfinden, ob es in den Corona-Infektionen einen sozialen Gradienten gibt, und ist der so, dass eher Personen aus höherem sozialen Status an Corona erkranken oder solche mit niedrigerem sozialen Status? Das war mal die eine Frage, die wir uns gestellt haben. Und dann haben wir uns auch noch gefragt, gibt es auch noch andere Faktoren, Charakteristika, die dazu führen, dass Personen erkranken an Covid-19 oder daran versterben? Das war die Frage, die wir uns gestellt haben für die erste und die zweite Welle. Da man das aber nicht auf Individualebene untersuchen kann, weil man einfach die Daten nicht hat, was wir dann gemacht haben. Wir nennen das einen ökologischen Studienansatz. Ich habe erfahren, dass die anderen das nicht so nennen. Wir haben das jetzt einfach auf Regionsebene gemacht, auf Kreisebene. Uns Charakteristika von Kreisen angeschaut. Durchschnittliches Einkommen in einem Kreis. Wie viel Prozent der Personen haben einen hohen Bildungsabschluss in einem Kreis? Wie ist die Arbeitslosenrate in einem Kreis? Und haben das korreliert mit den Infektionsraten beziehungsweise den Raten der Gestorbenen in der ersten und der zweiten Corona-Welle. Was wir da gefunden haben, wir können hier natürlich nur von Korrelationen sprechen, wir können nicht darüber sprechen, dass das kausal ist, kann Hinweis sein auf einen kausalen Zusammenhang. Was wir gefunden haben, ist, dass in der ersten Welle es ganz eindeutig so war, dass am Anfang eher ein positiver sozialer Gradient war, also in den Regionen, wo eher Personen mit höherem sozialen Status leben, dort gab es am Anfang höhere Infektionsraten. Und der hat sich dann aber über die erste Welle umgedreht. Und es gab dann eher in Regionen mit niedrigem Durchschnittseinkommen und höheren Arbeitslosenraten gab es dann dort mehr Infektionen. Und bei der zweiten Welle war vom Anfang an dieser negative soziale Gradient stärker ausgeprägt als diese positive Korrelation mit sozialem Status. Also das war ein Befund, den wir gefunden haben. Es war ganz klar zu sehen, dass es einen Zusammenhang gibt, dass in Regionen, wo mehr Personen in Pflegeeinrichtungen gelebt haben, dass dort eine höhere Sterblichkeit war. Das hat man eindeutig gesehen. Und ein sehr kontroversielles Ergebnis, das wir dann für die zweite Welle auch hatten, war, dass in jenen Regionen, in denen mehr Personen für die AfD, wo mehr Personen die AfD gewählt hatten in der letzten Bundestagswahl, dort hatten wir ebenfalls höhere Infektionsraten.
Oha.
Ja, wir denken, das hat etwas mit Compliance zu tun, vielleicht mit, wie weit man mit den Corona-Maßnahmen mitgegangen ist und sie umgesetzt hat und dass sich das dann eventuell in den Infektionsraten und Sterberaten wieder gespiegelt hat.
Also an sich ein durch und durch politisches Thema, so wie wir es vorhin ja schon mal festgestellt haben. Mich würde jetzt nochmal Ihre Perspektive auf die nachfolgende Frage interessieren. Gibt es denn Ihrer Meinung nach bestimmte, ich sag mal, Avantgarde-Themen, die auf jeden Fall gesetzt sind in der Demografieforschung für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte? Und vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, gibt es denn auch Themen, die wir momentan vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, mit denen wir uns aber dringlichst beschäftigen sollten? Und das ja zum Beispiel politisch wie auch wissenschaftlich.
Also wenn wir jetzt mal inhaltlich drüber sprechen wollen, dann glaube ich, dass wirklich das Thema, das uns einfach begleiten wird, es ist leider kein Avantgarde-Thema, aber Bevölkerungsalterung, das ist das, was uns einfach das nächste Jahrhundert einfach, das wird uns bleiben. Das wird solche Änderungen für unsere sozialen Sicherungssysteme, für den Aufbau unserer Gesellschaft haben, das wird einfach, dieses Thema wird bleiben. Und dieser Alterungsprozess der Bevölkerung, der kann ja nicht rückgängig gemacht werden. Und die richtige Alterung, die kommt ja erst jetzt dann nochmal so, also die Geschwindigkeit, die wird sich ja jetzt dann nochmal viel verstärken, wenn die Babyboomer in das höhere Alter eintreten. Also dieses Thema, das wird uns bleiben. Und damit, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in Verbindung, wie gesund, wie fit, wie leistungsfähigkeit sind denn die zukünftigen alten Menschen? Wie viel kann man von ihnen verlangen, dass sie noch beitragen? Was kann man von ihnen nicht mehr verlangen? Was ist dann im Endeffekt zu viel? Das ist, glaube ich, ein Thema, das auch tatsächlich ganz, ganz wichtig noch sein wird. Und das Dritte, das ich denke, das damit ganz eng zusammenhängt, ist das Thema der sozialen Ungleichheit, die gleichzeitig damit zunehmen wird. Denn wenn wir unsere sozialen Sicherungssysteme erhalten wollen, die müssen ja von den jungen Menschen im Endeffekt dann getragen werden, beziehungsweise auch die älteren Menschen müssen vielleicht länger in die sozialen Sicherungssysteme dann mit einzahlen, beitragen. Ja, kann denn das jeder? Hat jeder die finanziellen, körperlichen, geistigen, gesundheitlichen Ressourcen, dass er das gleich machen kann? Oder muss man da Unterschiede machen nach dem, was den Menschen zur Verfügung steht? Also diese soziale Ungleichheit, Diversität, das, glaube ich, wird auch ein ganz wichtiges Thema für die nächsten Jahrzehnte sein.
Frau Dobelhammer, Sie haben gerade gesagt, dass uns die Auseinandersetzung auch mit den Babyboomern die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. In einer unserer letzten Folgen haben wir mit Frau Mollenkopf von der BAXO gesprochen und haben sie gefragt, ob sie uns eine Frage an sie mitgeben möchte. Und zwar hat Frau Mollenkopf gefragt, was kommt denn eigentlich nach den Babyboomern? Gibt es schon Erkenntnisse, Ideen, wie man sich darauf, also wie sich die Gesellschaft darauf einstellen muss, was eigentlich passiert, wenn die Babyboomer durch sind?
Naja, also die Frage, wo sie durch sind, ist ja unterschiedlich. Im Erwerbsleben sind sie ja dann in den nächsten 15 Jahren, dann 15, 20 Jahren sind sie im Erwerbsleben durch. Bei den Demenzerkrankten sind sie in den nächsten 30, 40 Jahren dann durch. Also das sind ja immer dann so versetzte Wellen, wann die durch sind. Und was kommt dann, wenn die Babyboomer nicht mehr im Erwerbsleben sind? Das wäre dann zum Beispiel eine Frage, auf die man es runterbrechen könnte. Naja, also man könnte natürlich schon sagen, im Hinblick darauf, dass wir Also, dass wir ja jetzt schon einen Arbeitskräftemangel haben und dann ganz viele Babyboomer aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden, dass das eine Riesenchance für die Jungen sein kann. Dass viele Stellen im Endeffekt offen sind, die man hier besetzen kann. Wenn im Endeffekt, dass das nicht dazu führt, dass Kapazitäten von den Jungen dann weggenommen werden, wie es ja jetzt auch oft der Fall ist. Ne? Man denkt, es gibt immer weniger junge Menschen, jetzt könnten die eigentlich immer viel mehr Kapital, könnte auf die wenigen Jungen verteilt werden, was ja nicht der Fall ist, sondern dort wird ja auch noch mehr weggenommen. Im Endeffekt könnte nach dem Babyboomen könnte das eine große Chance für die Jungen sein, in das Erwerbsleben einzutreten. Aber sie müssen natürlich gleichzeitig dann die ganzen Babyboomer in der Rente erhalten, was natürlich wieder ein großer Nachteil ist. Also ich denke einfach so jetzt so sagen, wie soll ich das jetzt sagen? Also dass je nach der Fragestellung, wann die Babyboomer wodurch sind, wenn Sie das so sagen möchten, ergeben sich dann sowohl positive als auch negative Effekte. Und es wird wahrscheinlich ziemlich darauf ankommen, wie man das dann ausgestaltet, ob die Rentenzahlungen im Endeffekt so hoch sein werden, dass die Chancen, die die Jungen im Erwerbsleben haben, komplett aufgefressen werden oder nicht. Ich sage meinen Studenten immer, sie sollen jetzt schon anfangen, dafür zu kämpfen, dass sie nicht zu kurz kommen. Sie müssen sich das überlegen.
Also wenn ich hier mal raten darf, würde ich wetten, dass eine Gruppe ganz bestimmt nicht so schlecht bei wegkommt, nämlich Gerontologinnen und Gerontologen. Aber nun beschäftigen sich ja nicht alle Gerontologinnen und Gerontologen mit demografischen Fragestellungen und Themen und haben trotzdem ein Interesse, vielleicht darüber mehr zu erfahren, etwas mehr darüber zu lernen. Und gleichzeitig gibt es ja auch noch Menschen, die soll es geben, habe ich gehört, aus nicht altersbelasteten Studiengängen, Wissenschaften, Fachrichtungen, die ebenfalls sich mit demografischen Fragestellungen und Forschungsmethoden beschäftigen möchten. Wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, jo, das interessiert mich, da habe ich Interesse dran, an wen kann sich diese Person denn wenden, beziehungsweise wo könnte sie mit jemandem, der in diesem Bereich tätig ist, auch in Kontakt treten? Und natürlich auch nicht zu vernachlässigen, was muss sie denn überhaupt mitbringen?
Ja, also das kann man machen. Wenn man in den Bereich der Demografie gehen möchte und sich mit diesen Fragen der Alterung beschäftigen möchte, also eine Voraussetzung ist hier, dass man eine Affinität haben muss zu Zahlen. Und das, hier geht's weniger darum, um herauszufinden, wie kann man die Lebensqualität durch bestimmte Maßnahmen von Menschen verbessern oder so. Das ist nicht der Bereich so sehr der Demografie, sondern in der Demografie würde man herausfinden wollen, na, wie viele sind's denn, die überhaupt einer gewissen Risikogruppe zugehören? Wie wird sich die entwickeln? Und das Ganze ist sehr stark methodisch, empirisch, mathematisch, statistisch getrieben. Statistik ist ein ganz wichtiger Bereich. Wir sind vor allem quantitativ, statistisch unterwegs. Und wem das Spaß macht, der kann das studieren bei uns in Rostock. Also man kann mit dem BA anfangen. Da gibt es dann den BA Sozialwissenschaften und da gibt es einen Teil der Bereich davon. Da werden die Grundlagen der Demografie vermittelt, und zwar auch die methodischen Grundlagen der Demografie vermittelt. Und dann kann man weitergehen in den Master Demografie hier in Rostock, der sich dann noch stärker mit den Methoden in der Demografie auseinandersetzt. Und dann, wer noch immer nicht genug hat, der kann dann einen Doktor in Demografie bei uns machen, beziehungsweise am Max-Planck-Institut. Da gibt es so Graduate Schools im Bereich der Demografie. Da kann man dann auch wirklich fortgeschrittene Forschung im Bereich der Demografie machen. Wer nicht nach Rostock möchte, das ist etwas weiter weg vom Zentrum Deutschlands. Es gibt Schwerpunkte der Demografie, zum Beispiel an der Universität Bamberg oder auch in Berlin, in Köln oder Bielefeld, da gibt es so Schwerpunktbereiche, die Teile der Demografie dann auch lehren. Und wer überhaupt mal so ein bisschen mehr wissen möchte, also nochmal über die Ausbildung und so, da auf der Homepage von dem Rostocker Zentrum, da gibt es eine Übersicht dazu, wo was gelehrt wird in etwa.
Ja. Da werden wir eine Verlinkung in die Shownotes machen, auch für einen niedrigschwelligen Zugang, eine Verlinkung zu dem Demografie-Podcast, den es ja auch gibt. Und abschließend, Frau Dobelhammer, würde ich Ihnen gerne noch ja eine sehr offene Frage stellen. Wir haben nämlich, wir wissen schon, dass wir bald einen neuen Gast in dieser Sendung haben werden. Es handelt sich dabei um Laura Nägele, die sich mit dem Thema Altern und Arbeit auseinandersetzt. Und jetzt an Sie die Frage, gibt es etwas aus Ihrer Perspektive heraus, eine Frage, die Sie uns gern mitgeben würden, die wir dann an Laura Nägele weitergeben können?
Also was mich wirklich interessieren würde, ob ältere Menschen einfach dadurch, dass sie mehr Wissen oder Erfahrung haben, ob sie dann wirklich auch diesen Wissensdurst und dieses Fortkommen wollen der jungen Menschen kompensieren können damit, mit diesen Eigenschaften, oder ob es doch etwas ist, dass einfach junge Gesellschaften mit jungen Menschen, die weiterkommen wollen und neue Dinge erleben wollen, ob die nicht dann doch im Endeffekt dann produktiver sind.
Das ist eine tolle Frage, die wir sehr gern mitnehmen werden. Frau Dobelhammer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch von mir vielen Dank, Frau Dobelhammer. Ich möchte mir zum Schluss noch mal eine kleine Bemerkung erlauben. Ich bin ja relativ unbedarft und auch nicht allzu wissend in dieses Thema gestartet. Und ich muss sagen, was mir besonders gut gefallen hat, das war, wie Sie den Kontrast zwischen der Nüchternheit demografischer Daten und Ihrer eigenen Begeisterung, mit diesen umzugehen, uns so schön dargebracht haben. Und ich muss sagen, das hat viel Freude gemacht und ich sage vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich habe wieder was gelernt.
Ja, danke. Und ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben. Und auch für mich war das ein sehr schönes Gespräch.
Mehr Informationen zu unserem Podcast und unseren Gästen gibt es in den Shownotes oder unter knowledge.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.